Bei der Vergebung in vertrauten Beziehungen, dazu möchte ich am Anfang zurückblenden auf das, was ich gesagt habe beim ersten von meinen Inputs. Bei der Vergebung gegenüber meinem Mitmensch. Und da habe ich ja mit einem Schema geschafft und das möchte ich noch mal kurz aufzeigen. Jesus ist unsere Quelle der Vergebung. Und jeder von uns darf und kann eine Beziehung, eine Verbindung zu Jesus haben. Und wenn jetzt in diesem Schema immer auf der linken Seite das Ich ist, das darfst du persönlich nehmen. Aber wenn ich immer vom Ich rede, eben von diesem Schema her, das ist also für jeden von uns gültig. Und das Viele um das Ich herum, das ist etwas, was ich ganz kurz erwähnt habe, das auch in der Vergebung ein Thema ist, mir selber zu vergeben. Und Dines hat das letzte Sonntag auch noch kurz erwähnt, das wäre in sich auch noch mal ein Thema. Und beim ersten Input von mir ist es darum gegangen, um die Vergebung gegenüber dem Mitmensch. Da, auf dieser Achse zum Mitmensch, da bin ich herausgefordert, zigmal immer wieder zu vergeben. Sei das dem einzelnen Mitmensch, der mir immer wieder Unrecht antut, oder aber ich habe ja so viele Mitmenschen, da habe ich immer wieder Gelegenheiten zu vergeben. Und die Vergebung gegenüber dem Mitmensch, wo ich vor 3 Wochen gesagt habe, geht es darum, zu vergeben, unabhängig von dem Mitmensch, unabhängig vom Täter. Wenn ich da Opfer geworden bin, dem, dass ich verletzt worden bin, mir Unrecht angetan worden ist, bei mir jemand schuldig geworden ist, dann geht es darum, zu vergeben, unabhängig vom Täter. Es ist nicht abhängig, ob der sich entschuldigt oder irgendetwas sagt, es ist nicht einmal abhängig, ob der überhaupt etwas realisiert hat. Es geht um Vergebung, wo ich vor Gott am Mitmensch vergib. Ich allein mit Gott im stillen Kämmerli. Das habe ich vor 3 Wochen gebracht, als einer von 7 Punkten. Aber das habe ich auch als Grundmuster bezeichnet, wo wir damit können, sollen leben und wo wir extrem weit kommen damit. Das Grundmuster habe ich auch vor 3 Wochen schon ein bisschen angetönt. Es gibt einzelne Situationen, wo das Grundmuster dann doch nicht ganz verhebt. Aber das Grundmuster, das verhebt viel weiter, wieder, was wir denken. Und wenn sich Einzelne überlegt haben, wo das aber nicht mehr so verhebt, dann werden auch wohl ein paar auf den Gedanken kommen, ja, dass sie in der Ehe verhebt das nicht ganz. Und wenn ich jetzt ein paar Sachen sage von der vertrauten Beziehung von einer Ehe, würde ich, dass wir alle das so hören, es geht nicht nur um die Ehe, sondern all die Sachen, die ich sage, gelten für jede vertraute Beziehung, die ich nachher noch weiter darauf auch eingehen wird. Und die Ehe ist einfach irgendwie wie das krasseste Bild, das wir zeichnen können, wo es für uns alle klar ist, dass das eben nicht so immer verhebt. Zum Beispiel bei dem, wo ich damit anfange, mit einem simple, banale Beispiel, wenn ein Ehepaar, der eine, wenn er Geschirr gebraucht hat, das Geschirr einfach in der Küche anstellt und nicht gerade in die Abwaschmaschine versorgt, dann kann das der andere stressen. Gut, wenn er nach dem Grundmuster lebt, dann schluckt er das und tut im stillen Kämmerli am Ehepartner vergeben, weil mit der Zeit steigert sich das, dass da wirklich auch konkret Vergebung nötig wird. Und dann ist die Frage, wie es dann weitergeht. Bei der einen wird es irgendwann so fest kochen, dass es explodiert und die anderen werden sich endlos in sich einfressen. Und beides ist nicht beziehungsförderlich. Völlig banales Beispiel, aber es wird klar, das Grundmuster, das verhebt da nicht ganz, sondern in der Ehe, in einer vertrauten Beziehung, muss man über auch banale Sachen reden. Und es gibt auch andere Sachen, die nicht so banal sind. Da geht es wirklich darum, darüber zu reden. Und wenn wir das nicht machen, dann kommt da etwas rein, das aber nicht förderlich ist, sondern da fängt es an zu trennen, da fängt man an, vorsichtig zu sein, zurückhaltend, distanziert. Und das verhebt nicht in einer so nahen Beziehung wie in der Ehe. Und das ist besonders in der Ehe, wo per Definition eine vertraute Beziehung ist, verhebt das nicht. Weil per Definition, das heisst, Ehe ist ein Bund. Und ein Bund ist ein sicherer Rahmen. Und das ist die Ehe grundsätzlich, für das ist sie da, für das ist sie geschaffen. Aber ganz wesentlich in dem Innen kommt natürlich zum Tragen, wie sehen wir das? Was für Haltung habe ich in dem Innen? Was für ein Verständnis von diesem Bund? Schaue ich das an mit der Frage, ja, was ist da mein Gewinn? Was habe ich davon? Was bringt es mir? Und da müssen wir uns nichts vormachen. Die Gesellschaft heute tickt nach dem. Es ist immer die Frage, was bringt es mir in allem? Und von dem sind wir geprägt. Aber schauen wir den Ehebund mit diesen Augen, mit diesen Fragen an oder mit der Frage, die eigentlich zum Bund gehört. Ich bin ein Teil von einem Bund, von dem ganzen Bund. Und da ist die Frage, was kann ich drin hineingeben? Eine total andere Frage. Der Paulus hat zum Ehebund das so formuliert in diesen drei Versen im Epheserbrief: Ihr Männer, liebt eure Frauen, um sie zu heiligen, dass sie nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe. Wenn ihr jetzt die drei Verse nachlesen könnt, dann seht ihr, da ist auch noch ein anderes Bild, das der Paulus braucht. Und das ist die Zusammenfassung so sinngemäß. Man kann das so anschauen. Und sinngemäß kommt das Gebot aber so über, kann man es so formulieren. Das Gebot an uns Ehemänner, die Ehefrau an die erste Stelle zu setzen. Und die Gewissheit, die daraus rauskommt, durch die Liebe vom Mann, das schafft eine Sicherheit in dieser Beziehung. Und somit haben in dieser Beziehung keine Flecken, keine Runzeln von der Angst mehr Platz. Sie haben keinen Raum mehr. Wenn man aber den Ehebund aus der anderen Sicht anschaut, ja, was bringt es mir, was ist mein Gewinn, was habe ich davon, dann ist das ein hochgradig unsicherer Rahmen. Unsicherheit wird dann kultiviert. Und in dem Moment, wo mich der andere enttäuscht, ist die ganze Beziehung bedroht. Also was für eine Haltung habe ich in diesem Bund? Ein Bund, ein sicherer Rahmen, der andere ist für mich. Das sind Kennzeichen von einer vertrauten Beziehung, wenn es heute um Vergebung in einer vertrauten Beziehung geht. Ein Ort, wo man Sachen ansprechen kann. Und das gilt eben allgemein für weitere Beziehungen, nicht nur auf die Ehe beschränkt. Und es ist etwas, wo wir schnell reintrampeln können, dass wir meinen, der andere muss doch wissen, dass mich das verletzt. Oder müsste mich genug gut kennen, dass mich das verletzt. Oder müsste ich das sehen. So kann man mit mir doch nicht umgehen, das weiß er doch. Das ist in der Ehe Gift und das ist auch sonst in Beziehungen Gift, wenn da Erwartungen sind, die nicht ausgesprochen werden, wo Vorstellungen sind, die nicht angesprochen werden. Und jetzt im weiteren Blick, wo sind da vertraute Beziehungen, die wir haben? Wo haben wir einen sicheren Rahmen? Und ich denke, da fängt schon ziemlich bald ein ziemliches Durcheinander an, wo dass wir so eine vertraute Beziehung haben. Ist es dort, wo wir nahe zusammenarbeiten? Ist es dort, wo die anderen Christen sind? Ist es, weil wir in die gleiche Gemeinde gehen? Oder in der gleichen Arbeitsgruppe arbeiten, im gleichen Team? Oder weil wir das gleiche Ziel miteinander verfolgen? In all diesen Kombinationen kann es sein, dass wir eine vertraute Beziehung haben. Aber es ist es nicht einfach automatisch. Es ist niemand, wo man nicht wirklich konkret darüber redet. Ich habe es auch erlebt, dass man selbst ein gemeinsames Ziel intensiv verfolgen kann, aber man weit weg ist von einer vertrauten Beziehung. Also es ist nicht einfach automatisch gegeben. Und so stellt sich auch die Frage, wo habe ich vertraute Beziehungen oder wo geht es darum, dass ich Vergebung nach dem Grundmuster lebe? Ich denke, da kommt noch ein weiterer Faktor wesentlich rein, und zwar unsere Persönlichkeit. Die mehr auf Beziehungen aus sind und viele Beziehungen haben, die gehen davon aus, ja, sind vieles vertraute Beziehungen. Und andere ja, sind das nicht so schnell so vertraut. Und es ist einerseits klar, eine vertraute Beziehung, die haben wir in der Ehe, aber auch selbst dort haben wir das nicht automatisch. Es geht darum, dass wir das aufbauen, pflegen, kultivieren, dass es so wird und so bleibt. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel im Zug innen sitze, im Abteil, und es läuft einer vorbei, ein Wildfremder, und macht eine verletzende Äußerung mir gegenüber und läuft weiter, und bis ich realisiere, was ist jetzt da gerade passiert, ist der schon längstens weiter. Das ist ein Fremder, da geht es wohl darum, dass ich nach dem Grundmuster lebe und vor Gott dem vergib, die Verletzung weglegen und bei Jesus deponieren. Also da haben wir eine riesige Spannbreite, wo gilt jetzt was, und unsere Persönlichkeit mischt da rein. Und es läuft eigentlich auf das raus, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir eine vertraute Beziehung haben, wenn wir nicht darüber geredet haben. Egal in welcher Konstellation, wo wir das sehen oder erleben. Aber es ist leider auch so, ist mir passiert, passiert ziemlich schnell, immer wieder. Ich denke, das ist für jeden von uns, dass wir meinen, wir haben da eine vertraute Beziehung. Und wenn wir dann irgendetwas ansprechen, sind wir erstaunt, dass der andere doch nicht so fest für mich ist. Und wir sind enttäuscht. Und das Wort enttäuscht finde ich ein schönes Wort im Sinn, was da drin steckt, wenn wir das auseinandernehmen. Enttäuscht. Da steckt das Wort Täuschung drin. Und wenn ich eine Vorstellung habe, eine Erwartung habe, und die aber nicht erfüllt wird, dann bin ich enttäuscht. Also die Täuschung löst sich in Luft auf. Und das ist da in solchen Situationen sehr zutreffend. Und eine vertraute Beziehung, die haben wir nicht einfach so. Das ist etwas, wo wir eben darüber reden müssen, weil sonst passiert auch das, was zwar komisch tönt, dass die vertraute Beziehung nicht gegenseitig ist. Aber wie kann man das wissen, dass das wirklich gegenseitig ist, wenn man nicht darüber redet? Wenn wir aber vertraute Beziehungen haben, dann können wir Vergebung, können wir es anders leben. Und ja, es ist auch sehr nötig, wenn wir eben das Beispiel von der Ehe nehmen oder eben sonst, wenn wir vertraute Beziehungen leben wollen, dann geht es darum, dass ich in einer solchen Beziehung Vergebung kann leben, indem ich meine Gefühle, meine Bedürfnisse als Opfer auf den Tisch legen kann. Und in diesem sicheren Rahmen weiss, dass der Täter interessiert ist, was, ja, das Opfer zu verstehen. Das ist möglich in einer vertrauten Beziehung, dass man als Opfer Gefühl, Bedürfnis auf den Tisch legt und weiss, der Täter will das Opfer verstehen. Und das ist dann eben in einer vertrauten Beziehung als Grundlage gegeben, wo eben ganz andere Beziehung, ganz ein anderer Umgang in einer solchen Situation möglich wird. Und der Bundesgedanke, der verhebt nicht nur in Bezug auf die Ehe, sondern der geht noch viel weiter, weil im Neuen Testament wird die Gemeinde als Gesamt weltweit als Brut von Jesus bezeichnet. Und das heisst, da ist auch ein Bund. Jesus hat einen Bund geschlossen. Ein Bund geschlossen, wo du zu Jesus gekommen bist, mit jedem Einzelnen von uns. Mit dir, mit dem links von dir, mit dem rechts von dir. Wir haben da ein Bundesverhältnis. Jetzt ist nur die Frage, wie leben wir untereinander? Leben wir da auch ein Bundesverhältnis? Und auch da wieder die Frage, die ich vorher schon aufgeworfen habe, was für eine Haltung, was für ein Verständnis habe ich von einem Bund? Schaue ich, was ist es mir bringt, was der Gewinn ist von mir, was ich davon habe, was ich bekommen kann, wie es die heutige Gesellschaft uns einimpft oder ja, wo wir geprägt sind, oder schaue ich das als Bund an? Mit der ganz anderen Frage, ich bin Teil von einem Bund, vom Ganzen, ich darf ein Teil sein von diesem Bund und was kann ich da hineingeben? Jesus hat das gesagt, was wir da sehen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Das ist da schon wieder von einem Gebot gedreht. Und bei den einen kann das durchaus ziemlich schnell eigentlich Druck ausüben. Aber ich denke, Jesus hat da etwas anderes vorgehabt, wie der Druck auszuüben. Er hätte das nicht gesagt, wenn er nicht wüsste, dass mit ihm zusammen das möglich ist. Die Liebe, wie er es gehabt hat, auszuleben. Und Vers 35 ist für mich viel mehr eine Verheißung wie etwas anderes. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Das ist eine Verheißung, die Jesus gegeben hat. Oder in anderen Übersetzungen wird es formuliert, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also es ist der Umgang miteinander angesprochen. Und wenn wir der Liebe Raum geben, das ist ein sicherer Raum, ein sicherer Rahmen. Und wie gesagt, das passiert nicht automatisch, sondern da geht es darum, dass ich in der Arbeitsgruppe oder in einem Team, wo ich drin bin oder wo ich sonst eine nähere Beziehung habe, darüber auch reden tue. Und da können wir noch ganz vieles dazu sagen, wo ich aber bei dem belassen mal so weit. Und die Gedanken einfach mitgeben, zum darüber nachdenken und eben nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum darüber reden. Und in dieser vertrauten Beziehung, das ist eigentlich auch der beste Nährboden, um auch Versöhnung zu leben. Damit sage ich aber nicht, auf keinen Fall, dass man Versöhnung nur in vertrauten Beziehungen leben kann. Versöhnung ist auch ohne eine vertraute Beziehung durchaus möglich, ist aber je nachdem, was ist, auch ein Wunder, das Jesus schenken tut, schenken will. Ich möchte auf Versöhnung ein bisschen eingehen, weil ich möchte mit dem Schema, das ich die letzten zwei Mal gebraucht habe, auch abschliessen und da auch die Versöhnung noch reinnehmen. Wir werden in zwei Wochen, Dines und ich, zusammen über die Versöhnung noch einiges weitergeben. Wir haben aber dort auch Platz für Erlebnisberichte, für Zeugnisse. Und da haben wir dort auch nicht so viel Zeit über die Versöhnung und da könnte man natürlich auch ganz viel sagen. Aber darum möchte ich heute mit dem Schema abschliessen und das nochmal kurz durchgehen, was ich auch letztes Mal gesagt habe, bei dem Gott hat mir vergeben. Da bin ich auf das eingegangen, was Vergebung und Umkehr heisst oder bedeutet und dass das für mich zwei ganz verschiedene Sachen sind. Und wenn ich jetzt das so schematisch ein bisschen darstelle, dann wird es für die einen sein, ja, mit so einem Schema kann ich nicht so viel anfangen oder ja, ist jetzt das wichtig? Ich kann nur sagen, der eine hilft es, mir hilft es, wenn ich das mal so anschaue und das ein bisschen auseinandernehme. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht in einem intensiven Vergebungsprozess drin bin, hilft das, wenn ich wieder mal in so einem Prozess drin bin, da ein bisschen das Chaos nicht so fest zu wirken, wenn es um Vergebung und Versöhnung geht, was ist was. Und da gehört für mich auch dazu, das Verstehen, was ist Vergebung und was ist Umkehr, was ist da der Unterschied. Das ist auf der zwischenmenschlichen Ebene. Aber die andere Ebene, die ist eigentlich immer aktuell in der Beziehung zu Gott. Was ist da der Unterschied auch von Vergebung und Umkehr? Das hilft mir, viel besser zu verstehen, was Jesus vollbracht hat am Kreuz. Der Zugang, den er geschaffen hat, den ich haben darf, die Freiheit, die er geschaffen hat, das neue Leben und das neue Land, das ich mit ihm erleben darf. Die Grundlage dazu ist, dass Jesus mir vergeben hat, dir vergeben hat, in dem Moment, wo du das erste Mal zu Jesus gekommen bist und um Vergebung gebeten hast, hat Jesus alles vergeben. Alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige. Es ist allumfassend. Und die Schuldfrage ist damit erledigt. Und wenn ich in dieser Beziehung innen lebe, dann darf ich, wenn ich von dem abgelenkt werde oder mich von dem abwende, darf ich immer wieder umkehren, zurück in die Beziehung hinein. Und das passiert x-mal. Das ist ein Umkehren, das ich bereue, dass ich aus dieser Beziehung gelaufen bin. Das bereue, was daraus geworden ist. Und durch das, dass die Schuldfrage erledigt ist, kann ich ganz anders zu Jesus umkehren. Und mir geht es vor allem darum, die Haltung, die wir da haben dürfen, in der Beziehung zu Gott, wo Jesus wiederhergestellt hat, die wiederhergestellte Beziehung, wie dass wir die können leben und tun leben. Und ich habe vor 2 Wochen ja auf den Sonntagszettel auch ganz viele Bibelstellen genommen, dass wir er uns angenommen haben. Wir sind angenommen von ihm und wir dürfen in dieser Beziehung leben. Und ja, wir dürfen da immer wieder umkehren und bereuen. Umkehren zigmal in der Beziehung zu Gott und umkehren, also in der Beziehung zu Gott, und da ist es x-mal von mir gefragt und x-mal zu vergeben gegenüber einem Mitmensch, das bin ich auch herausgefordert. Das ist dann auf der zwischenmenschlichen Ebene zigmal vergeben. Aber im einen, auf dem Zwischenmenschlichen, bin ich, in diesem Beispiel, bin ich das Opfer. In der Beziehung zu Gott bin ich der Täter. Jesus hat vergeben und es geht darum, dass ich als Täter umkehre. Und so ist es auch in der zwischenmenschlichen Ebene, dass der Täter umkehrt. Und das ist dann, da wird Versöhnung möglich. Und wenn ein Täter in der zwischenmenschlichen Beziehung umkehrt, nehmen wir das Beispiel, jemand hat mich öffentlich bloßgestellt und er kehrt um, da ist, wird und ist Versöhnung möglich. Wenn das aber das öffentlich Bloßstellen immer und immer wieder vorkommt, dann wird es schwierig mit der Versöhnung. Das ist gut vorstellbar, dass da irgendwann wird es wirklich schwierig, wenn der Täter kommt und ernsthaft bereut und ja, eigentlich umkehren tut und nachher aber doch nicht so handelt. In der Beziehung zu Gott darf das, Gott sei Dank, anders sein, wie das auch Dines im allerersten Input gesagt hat. Gnade von Gott, die ist immer da. Wir dürfen x-mal umkehren, auch wenn es um die gleiche Sache geht. Da hat es so Feinheiten drin, wo das Zwischenmenschliche und die Ebene zu Gott eben ganz anders aussehen. Aber bei der Versöhnung, das ist ja eigentlich ein Bitte, wo der Täter bringt am Opfer gegenüber. Ich möchte mich versöhnen. Und wir kennen das in den Aussprüchen, dass man da Wörter braucht wie Entschuldigung, wo durchaus je nach Situation eine gute Möglichkeit ist. Aber in dem Wort Entschuldigung, je nach Situation, ist auch ein bisschen etwas Billiges drin, wo es vielleicht aber je nachdem auch eine andere Formulierung braucht. Oder Versöhnung in einer Ehe, wie wir das im Beispiel vom Kino vorher gesehen haben, da kann es auch ziemlich fast wortlos passieren, die Versöhnung, dass da gar nicht viele Worte braucht. Es kommt immer darauf an, auf die Situation. Aber bei der Versöhnung kennen wir auch die Formulierung «Bitte vergib mir». Und da fängt wieder mal das Durcheinander an, weil da ist schon wieder das Wort Vergebung involviert. Obwohl es ja eigentlich um die Umkehr geht, die Formulierung, die ist als solches tiptop, die kann durchaus gut sein. Aber wenn man jetzt auch dem ein bisschen nachdenkt, je nach Situation, wo ich drin bin und jemand auf mich zukommt und sagt, bitte vergib mir, und ich bin überhaupt noch nicht so weit, ich lebe eher an der Teppiche oben wie etwas anderes, und da kommt jemand und sagt, bitte vergib mir. Nachher fängt es an, Wurmen in mir, ja, ich bin ja Christ, ich muss ja vergeben, soll vergeben. Ja, das kann auch mit einem gewissen Druck verbunden sein, die Formulierung. Je nachdem, kommt auch wieder auf die Person drauf an. Und wir können es auch so formulieren, ich möchte mich mit dir versöhnen, kannst du mir vergeben? Oder nochmal anders formuliert, ich möchte mich mit dir versöhnen. Kannst du mir sagen, wenn es dir möglich ist, mir zu vergeben? Ich würde mit dem einfach anregen, darüber auch nachzudenken, wenn wir in so einer Situation sind. Was ist eine gute Formulierung? Das kommt so auf die Situation drauf an, wo man jetzt so nicht kann sagen. Aber dass man uns einfach da Gedanken macht. Wenn wir den Schritt machen, wo es auch ein bisschen Überwindung braucht, wie tue ich das formulieren? Wenn ich das formuliere, ich möchte mich mit dir versöhnen, kannst du mir sagen, wenn es dir möglich ist, mir zu vergeben? Damit bleibt auch all Macht beim Opfer. Und da liegt ganz viel drin. Da komme ich vermutlich in 2 Wochen nochmal drauf zurück. Wirklich Macht vom Vergehen beim Opfer zu lassen, weil das Opfer vergibt. Es geht darum, dass das Opfer vergibt und der Täter kehrt um. So wie ich es jetzt hier auseinandergenommen habe. Wenn das Opfer vergibt und der Täter umkehrt, das ist Versöhnung. Das verhebt auf der zwischenmenschlichen Ebene und das verhebt in der Beziehung zu Gott. Wenn ich als Täter umkehre zu Jesus und ich in die Beziehung zurück umkehre, Jesus hat mir vergeben. Er ist das Opfer, er hat vergeben und ich bin der Täter, wenn ich aus dieser Beziehung weggehe und wieder umkehre. Dann komme ich als Täter wieder zurück. Und wenn das Opfer vergibt, der Täter umkehrt, da passiert Versöhnung. Und wenn ich das so ein bisschen auseinandernehme, hat mir das auch geholfen, so verschiedene Bibelstellen im Neuen Testament zu verstehen, wo an verschiedenen Orten von Versöhnung die Rede ist. Ich habe das vorher häufig nicht so recht einordnen können. Wie ist jetzt das zu verstehen? Und habe es meistens stark gelassen im Wissen, ja, es geht schon auf, wie es Gott gemeint hat. Es verhebt schon, das ist klar. Aber wirklich ein bisschen verstanden habe ich das nicht, wird es schwierig. Ich würde mit einer Bibelstelle abschliessen, wo die Versöhnung mit Gott zum Ausdruck kommt und um die gelebte Liebe untereinander in vertrauten Beziehungen. Ich denke, da steckt ein riesiges Potenzial drin, wo wir noch mehr dürfen in Anspruch nehmen, noch mehr Gott darin dürfen erleben und wo ich mir wünsche, dass das noch viel mehr, ja, überall wir das dürfen erleben. Im 1. Johannesbrief heisst es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Amen.